palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier ist sie, die neue Folge Serie Amore. Diese Woche wollen wir euch mitnehmen in die heiligen Hallen von The Zone, kann ich schon mal so viel sagen. Ein rasender Reporter war unterwegs und es ist sowas wie das große Hinrundenfazit, denn wir haben unsere Top 11 der Hinrunde aufgestellt. Wenn ich wir meine, meine ich zum einen Christian Bernhard, den ihr in dieser Folge hören werdet, und natürlich Mario Soike, der mir jetzt live zugeschaltet ist.
Grüße aus dem eiskalten Norden.
Ja, hier ist Kaiserwetter. Es wird langsam wieder ein bisschen wärmer, aber schön Sonne und immer noch kalt. Am Wochenende war es sehr kalt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ein Familienmitglied der jüngeren Sorte heute nicht in die Schule gegangen ist. Falls ihr Störgeräusche wahrnehmen solltet, dann ist es ein Tipkick-spielender, sich selbst kommentierender Sohnemann aus dem Nebenzimmer.
Ja. Fantastisch, so habe ich das auch gemacht.
Beste, wirklich Beste.
Ja.
Beste, das ist das Stichwort für unsere Community, die wieder geliefert hat, die auch schon fleißig eingeschickt hat, was ihre Top 11 der Saison ist. Dazu nächste Woche mehr. Da kommt in Hamburg, ist schon wieder Verbrecherjagd angesagt.
Immer. Barmbek Crime ist aktiv so. Oder, weiß nicht, jemand ist auf Glatteis ausgerutscht oder so. Kann natürlich auch sein. Ich weiß gar nicht, ob es glatt draußen ist. Ich war noch nicht draußen heute.
Sehr gut. Auf jeden Fall habt ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, noch eine Woche Zeit, uns eure Top 11 zu schicken. Unterdessen mal bunt gemischtes aus der Community hier zum Start in die Folge. HP hat geschrieben, ciao Mario, ciao Marius. Bezüglich der Frage von Dominik, Bergamo, Klammer auf, war heuer gegen Hellas da, Klammer zu, geht über Viva-Ticket. Tickets sollte man gegen Lecce eigentlich gut bekommen, aber nachdem die Spiele trotz fertigen Umbaus meistens ausverkauft sind, würde ich trotzdem schauen auf der Atalanta-Homepage, wann die Tickets online gehen. Sind damals zentral hinter dem Tor auf der Seite des Auswärtsblocks gesessen, um 25 Euro. Stimmung war dort auch top. By the way, bezüglich der Story über die eingesperrten Inter-Milan-Ultras ist ein Artikel im aktuellen Ballesterer, falls es euch bzw. die Community interessiert. Liebe Grüße, HP. Oh ja, der liegt aktuell auch mehr bei mir rum, beziehungsweise das liegt, glaube ich, im Zimmer des Sohnes, der Ballesterer.
Das ist auf jeden Fall auch immer ein lohnendes Investment.
Ja. Oh, was auch ein lohnendes Investment ist, ich habe von einem lieben Kollegen bei uns aus dem Fußballverein sehr unterhaltsame YouTube-Videos bekommen von Capos, der Mailänder Kurven, wie sie zum Beispiel interviewt werden, wo sie beim Barber sind und so.
Das, ah ja, okay.
Ja, findet man, wenn man die richtigen Schlagworte eingibt bei YouTube. Francesco hatte auch noch geschrieben, ciao ragazzi, ich bin bei den Kollegen vom Neapolitaner in der nächsten Folge dabei, im Vorschau auf das Spiel, plus Mercato. Falls ihr das mal in der nächsten Serie Amora-Ausgabe erwähnen mögt. Hiermit getan. Müsste wahrscheinlich dann auch, sobald wir draußen sind. Die nehmen auch meistens montags auf und veröffentlichen montags oder dienstags. Also geht da auf jeden Fall mal rein. Das ist lohnenswert. Und bei Napoli gibt es ja einiges zu sprechen. Und auch ich werde mir das reinziehen, denn hier schon mal ein kleiner Vorgriff auf den Ausblick. Nächstes Wochenende dann großes Spiel. Napoli gegen Juve. Süd gegen Nord mit meiner Wenigkeit und Christian Bernhard an den Mikrofonen. Und dann noch zusätzlich schreibt Francesco, Ragazzi, für den Abschluss des Mercato schon mal die Frage, Quara weg, Osimhen, Chiesa und Calafiori schon im Sommer weg, Leao und Theo immer wieder in der Gerüchteküche vor dem Absprung, Vlahovic wegen des auslaufenden Vertrages vielleicht weg, Lookman und Ederson auf den englischen Zetteln, verliert die Serie A ihre Stars? Fragezeichen. Saluti, Ausrufezeichen. Und das ist doch die perfekte Übergabe an Mercato Marius für unseren kleinen Transfermarkt-Part. Ehrlicherweise, tja, Spieler kommen, Spieler gehen. Die Serie A wird dies überstehen. Das ist mein Take dazu.
Ich bin der Meinung, dass wir diese Frage schon mal in den letzten 4,5 Jahren, seit wir das machen, beantwortet haben. Und ja, ich sehe es auch absolut nicht dramatisch. Also gerade Napoli hat eigentlich zum Beispiel immer bewiesen, dass sie ihre Spieler adäquat ersetzen und gegebenenfalls dann einen neuen Star daraus machen. Also ich meine, bei Kvaratskhelia hat niemand mit dieser Entwicklung gerechnet, als er gekommen ist. So bei Leao und Theo sehe ich nicht, dass sie vor dem Absprung stehen, nur weil das, was weiß ich, irgendwelche Kuriere dello Sports ab und also alle 2 Wochen mal schreiben, um die Auflage zu verkaufen, so würde ich mir da keine Sorgen machen. Und auch sonst, also es kommen ja auch namhafte Spieler dazu. So, zum Beispiel Kole Muani.
Kole Muani. Ja. Kommt er denn wirklich? Also ich, ja, okay. Ja,
also ganz sicher. Er hat heute auch bei Juve, also am Montag bei Juve mittrainiert. Und das ist nur eine, also dass er jetzt noch nicht vorgestellt wurde und gegen Milan noch nicht im Kader war, ist nur eine bürokratische Hürde quasi. Weil es von der FIFA eine Regeländerung gab in den letzten Jahren, die über die nächsten Jahre ausgerollt wird, nachdem man nur noch so und so viele Leihspieler haben darf. Ich habe nicht hundertprozentig im Kopf, ab welchem Jahr da welche Zahl gilt. Ich könnte mal kurz diesen Link hier öffnen, den ich ins Dokument gepackt habe, und gucken, ob ich das auf die Schnelle da drin finde.
Ansonsten wichtig ist ja,
guck mal, also eigentlich limitierte Anzahl verliehener Spieler auf 8, dann ab 2023 auf 7 und ab 1. Juli 2024 auf 6 reduziert. Vom Verein ausgebildete Spieler im Alter von 21 Jahren oder jünger sind von diesen Beschränkungen ausgenommen. Aber ich habe noch einen weiteren Link mit den aktuellen PSG-Leihspielern ins Dokument kopiert. Und da sind ja solche Namen wie Xavi von Leipzig und Carlos Soler und Mukiele und Renato Sanchez und Juan Bernat und so weiter und so fort. Also die haben aktuell 9 Spieler verliehen. Und ich weiß nicht, wer von denen alles jetzt, also die Ligen dürfen, haben, glaube ich, so einen eigenen Zeitraum bekommen, wann sie die Regeln dann genau umsetzen.
Ah, natürlich.
Also der Klassiker. Ich weiß auch nicht, wer von denen jetzt alles als Eigengewächs gilt.
Ja, da kriegt man schon was hingedreht, oder?
Wahrscheinlich schon, ja. Also die müssen irgendwie einen zurückholen. Ich glaube, das geht dann um den Torwart Lucas Lavallée vielleicht.
Lucas.
Also den Namen habe ich im sogenannten Internet gelesen, dass dessen Leihe vielleicht beendet wird, und dann kann Kolo Muani auch offiziell bei Juve unterschreiben für ein halbes Jahr Prestito Secco.
Heißt was?
Leihe ohne Kaufoption.
Ah,
Trockene Leihe.
Trockene Leihe. Ah, okay. Oh, wieder was gelernt. Mhm. Ja, freuen wir uns doch drauf, würde ich mal sagen. Ich glaube, er freut sich auch. Die Zeit da bei PSG, zuletzt für ihn nicht, glaube ich, ganz so.
Ja, ob schön. Ob er der Spieler ist, der Juve jetzt final weiterhilft? War er nicht bei Frankfurt so als Konterspieler eigentlich ziemlich gut? Weil Juve spielt ja schon eher Ballbesitz, oder? Aber naja.
Ja.
Irgendwas werden sie sich gedacht haben, und
technisch ist er also auch nicht so schlecht. Also
das stimmt.
Ein bisschen Tempo tut der Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, da hast du recht. Für Frankreich war er ganz gut in den letzten Jahren.
Und weil du gerade vorhin gesagt hast, ist nicht dramatisch, wenn die Stars gehen. Also was tatsächlich ja dramatisch war, schon fast das Abschiedsvideo von Kvaratskhelia. Aber schön dramatisch. Und da nur ganz kurz irgendwie mein Take dazu, dann. Und ehrlicherweise ist doch auch, ich habe mir die Kommentare durchgelesen unter dem Video auch, die natürlich irgendwann beschränkt worden sind, und da sind bestimmt auch andere Kommentare dabei gewesen, aber viele waren so: du brichst uns das Herz, aber wie könnten wir dir böse sein?
Ja.
So irgendwie ja. die Art und Weise. Und ich glaube, es war ein ganz schöner Abgang. Lustige Randnotiz noch. Vielleicht habt ihr auch diese Videos gesehen von dem Napoli-Bus, der nach Bergamo sozusagen zum Flughafen in Napoli dann von über 3000 Tifosi begleitet worden ist. So Abschieds Corteo, ja, und dann hört man im Hintergrund, ich glaube, es ist
Raspadori, glaube ich.
Raspadori, der sagt, der ja. irgendwie sagt so, schick das Quara.
Ja, ja, ja.
Weil ich glaube, zu wem sagt das? Simeone, der das Video macht?
Ja,
ich glaube, Raspadori ja, ich zu Simeone. So, ja. Genau. Ja. Ich glaube, im Endeffekt können wir da einen Strich drunter ziehen. Und, das bedeutet ja auch, du hast es auch schon angedeutet, Napoli hat es immer ganz gut verstanden, mit dem doch gut erwirtschafteten Geld umzugehen. Was glaubst du, wen holen sie? Ich fände Garnacho ja am geilsten, muss ich sagen.
Ja, also Garnacho und Adeyemi sind, glaube ich, die beiden großen Namen, die aktuell gehandelt werden. Wer davon jetzt irgendwie heißer ist, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Und ja, also so ein argentinischer Dribbler irgendwie bei Napoli, ich glaube, das passt schon.
Würde mich deutlich mehr abholen als Adeyemi, ja. muss ich ganz einfach sagen.
Ja.
Dann, worauf bezog sich der Kommentar im Transfermarktforum, den du uns noch präsentieren wolltest?
Ach so, das bezog sich auch auf Kvaratskhelia, aber können wir auch, du hast eigentlich alles dazu gesagt.
Ja. Ach ja, genau, der Satz, der da gesagt wurde, noch von ihm, eines Tages werde ich euch alles erklären, den hätte man sich vielleicht sparen können.
Ja.
Aber, mein ja. Gott, ja.
Haben Fußballer häufiger schon gesagt und sind dieser Ankündigung, glaube ich, auch nicht immer nachgekommen.
Und dann hat er, glaube ich, auch schade, dass er nach 2,5 Jahren nicht mal versucht, ein bisschen Italienisch zu sprechen. Sehe ich ehrlicherweise nicht so, weil in so einem Video, wo du auch alles richtig sagen möchtest, wo es irgendwie auch viel emotionale Sachen dabei sind und so, da finde ich die Muttersprache immer die beste Option, ehrlicherweise. Also was sollst du da irgendwie rumkauderwelschen?
So, ist auch ja. was dran, ja.
Was haben wir sonst noch auf dem Mercato?
Ja, wir hatten natürlich letzte Woche war es sehr viel, weil wir da auch schon 2 Wochen abzugrasen hatten, aber ein paar fixe Sachen sind reingekommen, die ich einfach mal so runterrattere und dann vielleicht ist der ein oder andere da, wo man auch so einen Take zu raushauen kann, nämlich zum Beispiel gleich der erste, der ist am Sonntagabend fix geworden, war schon Trainingsgast in Como und hat jetzt unterschrieben Dele Alli. Was sagst du?
Ich werde die so mit Geräuschen,
ja.
werde ich die Transfers einordnen für, okay? Dele Alli? Okay.
Ja, ich sag was dazu und sage, dass mir die beiden Transfers davor besser gefallen haben und ich diesen nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber vielleicht straft er mich ja auch Lügen. Mal gucken. Milan hatte 2 Abgänge, die allerdings auch vorher schon weg waren. Pellegrino also der argentinische Verteidiger, war vorher schon ausgeliehen, ist jetzt in die Heimat zu Huracan. Und Luca Romero, der war, glaube ich, oder ist, glaube ich, vielleicht sogar immer noch der jüngste Spieler in La Liga oder so bei Mallorca damals gewesen. Dann ist er zu Lazio gewechselt, von da aus zu Milan. Jetzt haben sie ihn aber für 3,5 Millionen an Cruz Azul in Mexiko abgegeben. Also alle Milan-Fans, die da Hoffnung hatten, dass der irgendwann nochmal durchstartet. Das muss man jetzt wohl begraben. Aber ich glaube, die Hoffnung hatten vielleicht auch nicht mehr allzu viele.
Ja.
Ein weiterer, der auch gestern schon zum Einsatz gekommen ist, bei einem Spiel, wo ich später noch drauf zu sprechen komme, ist Alessio Serbin. Der ist von Napoli an Venezia verliehen worden.
Mhm. Gut.
Und Genoa hat das dänische Abwehrtalent Sebastian Otoa für 2,75 Millionen Euro von Aalborg verpflichtet. Dazu kann ich wenig sagen.
Lautes Schulterzucken bei mir.
Ja. Ja, Genoa Transferpolitik geht aber so weiter wie die letzten 2 Jahre. Also solche Spieler kamen da ja manches Mal. Vielleicht ist er ein großes Talent. Parma hat 2 Sachen gemacht. Vojo Koulibaly für 3 Millionen an Leicester abgegeben. Finde ich in Ordnung. Ist offensiv kann der was, defensiv nicht. beim Aufstieg war er gut. So, Punkt. Mach's gut. Alessandro Vogliacco aus Genoa geliehen. Der hat auch schon gespielt gegen Venezia. Und die Abwehr ist so schwach, da ist jede Verstärkung gerne gesehen.
Ja, ja, den finde ich durchaus ehrlicherweise vielversprechend.
Ja. Juve hat den ersten Transfer, also vor Kolumbiani, noch abgewickelt. Und das ist Alberto Costa, ist Portugiese, U21-Nationalspieler, Rechtsverteidiger. Und hat bei Vitória Guimarães diese Saison erst den Sprung zu den Profis geschafft. Also ein halbes Jahr auf Profi, also glaub, letztes Jahr da schon trainiert und jetzt dieses Jahr gehört er fest dazu und ist seit Oktober oder so Stammspieler gewesen. Jetzt hat Juve ihn gleich verpflichtet für 14 Millionen. Ist eine Ansage, aber die Scouts werden schon auch da genau hingesehen haben, denke ich mal.
Ah, also dann Konkurrenzkampf für Savona oder was?
Also, ja, genau. Also da gab es ja, weil Danilo auch weg soll oder in den Plänen keine Rolle mehr spielt, gab es ja sonst auch niemanden so wirklich.
Ja, ich glaube, richtiger IV hätte ihn besser getan aktuell. Aber naja.
Kommt bestimmt noch. Und den Namen kennt man aus diesem Podcast auch noch. Ibrahimovic. Aber nicht Zlatan, sondern Arion ist zurück in der Serie A. Den hat Lazio nämlich mit Kaufoption und Rückkaufoption von den Bayern geliehen.
Okay.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Ich glaube, der ist talentiert. Bisschen was, was sich noch anbahnt. Vor allem, also diese Woche dürfte fix werden, der Wechsel von Kyle Walker zu Milan.
Ja. Ja, pf, keine Ahnung, also weiß ich nicht.
Ich glaube, wer spielt denn bei Milan aktuell rechts hinten? Nachher Emerson Royal, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch ein Zeichen des Vertrauens, wenn man dann Kyle Walker verpflichtet.
Ja. Mentalitätsspieler vielleicht auch.
Mhm. Ja,
könnte die Mannschaft gebrauchen.
Gut ist der, glaube ich, schon noch.
Ja.
Ja. Sergio Conceição nach dem 0-2 gegen Juve gesagt hat, dass sich der Rest der Mannschaft nicht so immer hinter Theo und Leao verstecken soll. Dann holt man einen, hinter dem man sich vielleicht auch gut verstecken kann.
Ja, sehr gut.
Als Führungsmann. Naja, sehen wir dann. Casadei-Gerüchte halten sich, sieht aber aktuell dann doch eher aus, als würde er zu Lazio statt zu Napoli gehen. Das passt dann vielleicht auch besser zu dem, was Manolo letzte Folge gesagt hat, dass so ein junger Spieler bei Conte im Mittelfeld vielleicht dann auch gar nicht so gut aufgehoben wäre. Und bei Lazio hinter Rovella und Co. kann man bestimmt ein bisschen mehr Spielzeit bekommen.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Ja. Und gerade heute noch aufgekommen, also Renato Vega von Chelsea, das wäre dann der nächste Portugiese für Juve. So heiß ist es, glaube ich, noch nicht. Dortmund ist auch an dem dran. Aber es soll da wohl ein Angebot geben mittlerweile. Der kann links, hinten und innen und defensives Mittelfeld und alles Mögliche spielen. Weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich von dem halten soll. Bei Augsburg war nix. Aber was hat das auch schon zu bedeuten? Naja, und ganz frisch auch noch gelesen, dass United an Dorgu interessiert ist, nachdem sie jetzt den Wichser Anthony an Real Betis abgegeben haben.
Ja, sag mal ein Statement zum Ende des Mercato-Blocks. Dann lass uns kurz sportlich werden. Wir haben noch den letzten Spieltag zumindest ein Montagsergebnis, das ja doch dann auch ein bisschen relevant war. Monza hat gegen die Fiorentina gewonnen und dann gab es ja die Nachholspiele, die wir natürlich auch brauchen, im sozusagen um die Hinrunde und dann damit auch die Top 11 rund zu machen. Und da gab es ja einmal das Topspiel am Dienstagabend, Atalanta gegen Juventus. Und weil ich selber schon ganz vergessen habe, was da alles passiert ist, habe ich vor einer Woche das direkt audio-wise gemeinsam mit Christian Bernhard nach dem Spiel besprochen. Und das hört ihr jetzt. Ja, ich sitze hier noch in der Kommentatorenbox mit Christian Bernhard. gerade Dienstagabend, wenn ihr das hört, ist schon wahrscheinlich 7 Tage später, aber ich will ja mal die Gunst der Stunde ergreifen und dir auch ganz liebe Grüße ausrichten, haben ganz viele in der Community immer wieder gesagt. Wir haben gerade Atalanta gegen Juve zu Ende gebracht und es war ein unterhaltsamer Kick, zweite Halbzeit war sehr gut, 1-1, schon wieder unentschieden, Juve, du hast gerade gesagt, Yildiz hat dich begeistert, was hat dich noch begeistert?
Ja, also das war von Juve, finde ich, ein richtig gutes Spiel. Viele Chancen rausgespielt, viel von den Kritikpunkten, die man zuletzt in den letzten Wochen hatten. Also war viel Positives zu sehen. Das Problem halt aus Juves Sicht, wir hatten es ja auch gerade, 1-1 in Bergamo gegen Atalanta spielen mit so einer Leistung, dagegen kannst du ja gar nichts sagen. Das Problem ist nur, sie laufen halt hinterher, sie haben das Loch schon gerissen und durch dieses 1-1 bleibt halt auch der Abstand auf Atalanta, 9 Punkte. 9 Punkte mit dem Juve-Rhythmus, den sie seit Wochen anlegen, aufholen, sehe ich im Moment schwierig. Napoli und Inter scheinen noch einen Tick stabiler. Ja, dann können wir jetzt rechnen. Dann sind, sage ich mal, 2,5 Plätze, vielleicht sogar 3 weg. Und dann kann es im Moment halt nur um Platz 4 gehen. Da kommt Milan von hinten. Also, was ich damit sagen will, Juve hat heute, finde ich, viel mehr Gutes gezeigt als noch in den Spielen davor, auf das du aufbauen kannst. Yildiz war stark, McKennie hat es richtig gut gemacht. Ich fand auch, dass sie defensiv lange stabil waren. Aber wie gesagt, was ist das jetzt, glaube ich, aus den letzten 8 Ligaspielen das 7. Unentschieden? Ja, damit ist es halt schwierig, ein Loch, das du schon gerissen hast, zu schließen.
Du hast beim heute so gesagt, ja, Motta framed es immer positiv. Ist dir schon fast zu viel schön geredet? Muss er mal Tacheles reden oder ist es auch Eigenschutz?
Ich hatte das Gefühl, dass es zuletzt auch ein bisschen ein Symptom dafür war, dass man merkt, dass der Druck auf ihn groß ist. Weil eigentlich ist ja Motta wahnsinnig smart, kommunikativ ist er weiterhin, wenn wie er spricht, wie er auftritt. Das ist sehr elegant, sehr smart. Aber durch Aussagen wie diese, wo er dann eben, also konkret jetzt vor kurzem gesagt hat, ja, Moment, wir haben nur 2 Spiele bisher verloren, nämlich Stuttgart und Milan in der Supercoppa, sonst doch nichts. Finde ich, ist ein Zeichen dafür, das hat er, glaube ich, vor einem Monat noch nicht gesagt. Jetzt aber spürt er den Druck, der Wind ist ein bisschen gedreht. Juve nochmal ist da mit Abstand größte oder traditionsreichste Club in Italien, das Juve-Trikot zu tragen, A für einen Spieler, da können wir jetzt vielleicht auf Coop Miners gehen. Das ist ein Unterschied, ob du ein Atalanta-Trikot trägst oder ob du ein Juve-Trikot trägst, was die Aufmerksamkeit, was den Druck betrifft. Und das Gleiche gilt für Thiago Motta. Der Trainer von Juve zu sein, da hast du eine andere Drucksituation als der Trainer von Bologna zu sein, als der Trainer von Spezia zu sein, was er davor war. Und auch, nicht vergessen bei Thiago Motta, er ist immer noch ein junger Trainer und das ist seine erste große Station bei so einem großen Club. Plus, er hat auch zum ersten Mal diese Doppelbelastung. Weil ein Satz dazu noch, Mario, den finde ich, das ist schon wichtig auch für die Betrachtung der ganzen Saison. Mit Thiago Motta kam eine völlig neue Fußballphilosophie zu Juve im Sommer. War wirklich ein kompletter Umbruch. Thiago Motta steht in vielen Punkten für das Gegenteil von Allegri. Also sprich, da musst du was komplett Neues erarbeiten. Jetzt hast du aber eine Saison, in der du alle 3 Tage spielst. Das heißt, du kannst unter der Woche auch gar nicht so regulär quasi an deinen neuen Prinzipien arbeiten, weil du ja nach dem Wochenendspiel in der Liga sofort das Champions-League-Spiel oder das englische Wochenspiel vorbereiten musst und danach aus dem Spiel raus wieder gleich Richtung Wochenende. Also sprich, anders als Antonio Conte, der die ganze Woche zum Beispiel, also der nicht nur frischere Spieler hat, sondern der auch die ganze Woche an seiner Idee arbeiten kann, kann Thiago Motta das schlicht nicht. Und das nochmal für einen Trainer, der auch zum ersten Mal die Doppelbelastung hat. Der hatte mit Bologna nicht Doppelbelastung, der hatte mit Spezia nicht Doppelbelastung. Also diese ganze Gemengelage erklärt, finde ich schon, auch vieles. Aber Fakt ist jetzt, Juve ist in der Tabellenposition, wo sie echt schauen müssen, weil wir hatten es ja auch schon anfangs das Spiel, wir können über vieles diskutieren. Ich glaube, niemand hat von Thiago Motta den Meistertitel in dieser Saison erwartet, auch nicht bei Juve. Das ist nicht der Punkt. Aber was sich alle bei Juve minimal erwarten und was ein Muss ist, ist die Champions-League-Qualifikation. Und nochmal, Inter-Napoli sehe ich nicht. Atalanta sehe ich auch schwierig mit 9 Punkten Vorsprung. Also bleibt realistisch Platz 4. Und sei es mal Lazio und die Fiorentina rausrechnen, wo ich glaube, die wird Juve in den Griff kriegen. Allein Milan ist jetzt wieder dran. Allein ein Match mit Milan um Platz 4, das ist eine große Herausforderung.
Das steht am Samstag an. Dann Napoli auch gegen Atalanta, vielleicht können wir dann über Atalanta sprechen. Dann werden wir auf jeden Fall uns deine Top 11 einholen. Das hört ihr später in der Folge. Noch ein Wort, weil heute auch Kaderplanung angesprochen wurde. Juve-Trikot, bald vielleicht Kolo Muani. Reicht das schon, um dann die Kehrtwende zu machen im Winter?
also im Offensivbereich ja, würde ich sagen. Also haben wir gesagt, es braucht unbedingt einen Neuner oder eine zusätzliche Option. Da würde ich sagen, ist Colomagny, also wenn das klappt, würde ich schon sagen, erstmal Hut ab vor Giuntoli, weil Colomagny bringt eine gewisse Erfahrung mit, französischer Nationalspieler. In Deutschland kennen ihn auch noch viele. Also da würde ich schon mal sagen, das ist erstmal, wenn du so einen im Winter kriegen kannst, würde ich mal sagen, grüner Haken dahinter, ohne ihn jetzt einmal bei Juve gesehen zu haben. Aber was komplett noch offen ist, ist logisch die Abwehrposition. Bremer und Cabal fehlen dir. Wir hatten es heute auch im Live. Gatti und Kalulu spielen seit Wochen. Jetzt denk mal, da passiert was mit Kalulu oder Gatti und der fällt auch nur für 2 Wochen aus. Dann hat er niemand mehr in der Hinterhand, weil Danilo ist ja nicht mehr da. Den haben sie rausgenommen. Jetzt könntest du sagen, auf den Außenverteidigerpositionen kann er Kalulu mal rausschieben. Das stimmt, aber Kalulu braucht er ja im Zentrum. Also Juve braucht schnellstmöglich noch einen Innenverteidiger und zwar einen, der dir weiterhilft. Ich glaube, portugiesischer Außenverteidiger soll die Tage kommen, Alberto Costa. Also wäre das vielleicht auf Außen die Option mehr. Aber für die Innenverteidigung muss Giuntoli noch was machen. Das sind ja gerade viele Namen, Araujo und Danso und Hanschko. Aber bis Ende Januar muss da einer kommen, denn Juve hat ja auch noch die Doppelbelastung, hat noch die 2 Champions-League-Spiele im Januar, hat dann auf jeden Fall K.O.-Spiele in der Champions League, sei es im 16-Finale oder vielleicht direkt über die Top 8. Also im Abwehrzentrum brauchst du unbedingt noch jemand, und zwar nicht nur numerisch, sondern ich würde sagen, da brauchst du auch eine gewisse Qualität.
Wir sind sehr gespannt, wer dein Abwehrzentrum in deiner Squadra Eterna der Hinrunde dann komplettieren wird. Das hört ihr später. Christian, danke fürs Erste.
Sehr gerne.
Ja, Christian, zu dem kommen wir dann gleich nochmal mit seiner Top 11 der Hinrunde. Bevor wir das dann aber gleich einleiten, ist noch zu sagen, dass Milan da das Nachholspiel bei Como auch irgendwie eher, ja, arbeitssiegmäßig über die Bühne gebracht hat. Ein 2:1 Auswärtssieg gab es da. Und Napoli konnte sich entspannt auf der Couch angucken, wie dann Inter auch noch Punkte gegen Bologna hat liegen lassen. 2:2 endete da die Partie. Und damit können wir jetzt reingehen in unsere
Quadra Eterna.
Jo, also Vorrunde dann jetzt auch offiziell durch und wir stellen sie auf. Unsere Top 11 der Vorrunde, und ehrlicherweise ist mir eine super dumme Idee gekommen. Ich weiß nicht, wie.
Fandest du eigentlich ganz gut?
Ja, fandest du das ganz gut? Also ich habe da irgendwie, saß ich an meinem Schreibtisch und habe gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich jedes Team nur maximal einmal vorkommen lasse in dieser Top 11? Und nach 5 Minuten habe ich schon gemerkt, dass das eine ganz schön krasse Aufgabe ist, ehrlicherweise. Das müsst ihr auch nicht machen, Christian hat das auch nicht so gemacht, aber Marius hat sich angeschlossen und jetzt bin ich sehr gespannt, wie du das bewerkstelligt hast, auch von der Systematik her, wie du spielen lässt. Ich muss sagen, meine Mannschaft ist dann doch eine sehr offensiv ausgerichtete. Ich spiele im 3-2-3-2.
Okay.
Ja, ich werde auch gleich.
Ja, gut, also das ist so jetzt rein, so wie ich es hier hingeschrieben habe, ist es das bei mir auch. Allerdings sind die da, also zumindest einer von denen, die da in der vorderen Dreierreihe sind, der kann auch hinten.
Okay, ja, bei mir halt tatsächlich also, nicht.
Der arbeitet dann nach hinten und dann wird das so diametral verschoben und, ne?
Bei mir müssen eher die beiden Sechser sozusagen dann die Fünferkette auffüllen und damit reinrücken.
Ja.
Aber lass uns im Tor anfangen. Ich sag mal so, da hatte ich 2 zur Auswahl. Der eine war Sergej Milinkovic-Savic, haben wir oft hier drüber gesprochen.
Banja.
Oh Gott, auch das ist schon öfter passiert, tatsächlich. Ja, von Torino. Ich habe mich dann allerdings, also der hat überragend gehalten in dieser Vorrunde. Ich habe mich dann allerdings doch für Nicola Leali von Genoa entschieden, der auch überragende 78% abgewehrte Bälle vorzuweisen hatte und, das war ehrlicherweise vor dem Spiel gegen die Roma, fast 6 Expected Goals weniger kassiert hat als angenommen. Und das ist absoluter Topwert. Also der hat sozusagen Expected Goals mäßig gesehen hätte er 6 Tore mehr kassieren müssen, als er tatsächlich reingelassen hat. Also mein Torwart kommt von Genoa, Nicola Leali.
Ich bin ein Streber und habe das den einen pro Team und ich habe aber auch noch eine andere aufgestellt. Soll ich die auch noch vorlesen oder soll ich die einfach wie heißt das? Nicht Spoiler, sondern so als Clickbait einfach nur zu Instagram stellen, die andere?
Ja, kannst du auch machen. Ja, dann stell die andere nur bei Insta rein und mach deine Top 11 mit den verschiedenen Mannschaften.
Ja. Da bin ich im Tor ganz mit der Vereinsbrille rangegangen.
Aha.
Und habe Sion Suzuki gewählt, der als sehr junger Spieler nach Italien gekommen ist, sich mit Bravour behauptet hat und auf der Linie auch einer der Besten der Liga ist, auch gut mitspielen kann. Und für mich so der große Durchstarter auf dieser Position, neben dem, mit dem er ins Duell gegangen ist an diesem Wochenende übrigens. Wäre Filip Stankovic von Anfang an Stammkraft gewesen bei Venezia, hätte ich ihn vielleicht auch gewählt.
Ja, legit. Ja, absolut. Pass auf, meine Dreierkette stellt sich wie folgt dar. Links in der Dreierkette Nuno Tavares von Lazio. 15 Spiele, 8 Vorlagen.
Defensiv hat er seine Stärken, ne?
Ja, genau. Ja. Oh mein Gott, ey. Ich bin auch nicht vollumfänglich zufrieden mit dieser Aufstellung, muss ich tatsächlich mal sagen. Rechts in der Dreierkette Pierre Kalulu von Juve. War extrem wichtig. Und wenn ein Juve-Spieler, dann ein Defensivspieler, würde ich mal sagen. Und da kommt, zentral, ich bin von Christian Bernhard dafür ausgelacht worden. Carsten Fuß hat mich bestärkt und hätte gesagt, er hätte das auch gemacht. Mit ihm kam die Wende und als guter deutscher Sportjournalist muss er dahin. Natürlich habe ich Mats Hummels von der Roma in die zentrale Verteidigungsposition mit der Hälfte der gespielten Spiele in der Vorrunde reingestellt. Ja, aber er hat bewiesen, warum er hätte von Anfang an spielen müssen.
Da hast du recht. Kleiner Spoiler, ich habe auf einen Roma-Spieler verzichtet.
Oh, okay.
meine Dreierkette Kalulu haben wir gemeinsam. Finde ich irgendwie schon obvious choice von Juve. Habe ich auch einen Lazio-Verteidiger, allerdings nicht Tavares, sondern bin ich dann positionsgetreu geblieben und habe Gila. Also Gila. Und ein Spieler von Udine für die Verteidigung. Ich weiß nicht, ob der wirklich zu den Besten gehört hat. Allerdings Udine insgesamt dann doch eine sehr solide Runde gespielt und Jaka Biol hat sicherlich seinen Anteil dazu und ist bei 11 Spielern. Kommt dann vielleicht auch einer rein, der nicht einer der überragendsten war, aber hat bestimmt eine gute Vorrunde gespielt.
Ja, das stimmt. Also, ich habe einmal jetzt noch die Aufstellung geändert gehabt. Ich habe eigentlich mit Viererkette angefangen. Das wäre schon ein bisschen balancierter. Und hatte rechts hinten von Bologna Emil Holm. Kannst mir gleich mal sagen, ob das so dann nachher mehr Sinn macht. Ich mache sie jetzt mal so, die offensiv ausgerichtete Form. Man könnte den anderen Offensiv-Bologna-Spieler sozusagen dann auch gegen Emil Holm tauschen und daraus eine Viererkette machen. Der hat halt irgendwie am Anfang nicht gespielt und jetzt dann irgendwann übernommen und teilweise auch Posch und so den Rang abgelaufen. Aber ehrlicherweise, wobei Bologna jetzt gerade richtig gut ist oder in der Phase besser wird, wo auch dann Holm viel gespielt hat, ja. Ich sage euch kurz mal meine Doppelsechs auf jeden Fall. Ne? Das ist zum einen, da müsst ihr nachher auch drüber lachen tatsächlich, ich habe nämlich eine Inception in diesen Podcast eingebaut, weil ich weil ich sozusagen nochmal geändert habe, nachdem ich mit Christian gesprochen habe, aber das hört ihr gleich später. Naja gut, ich will euch nicht mehr verwirren, als ich mich selber jetzt schon verwirrt habe. Doppelsechs, Scott McTominay, SSC Napoli und Edoardo Bove von der Fiorentina. Kurze Begründung, Scott McTominay, überragend wichtig, einfach fürs Spiel von Conte, sowohl defensiv als auch offensiv, und wie schnell der sich eingefunden hat. Pipapo, Eduardo Bove, warum? Ja, weil das nicht nur emotionale Gründe hat, dass Viola, glaube ich, ein wenig strauchelt, seit er nicht mehr spielen kann, sondern der war einfach extrem wichtig für das Spiel der Fiorentina und hat eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt. Deswegen Doppelsechs Eduardo Bove und Scott McTominay.
Guter Punkt. Guter Punkt. McTominay habe ich auch recht offensichtlich, gehört für mich in jede, also egal wie man aufstellt, gehört er für mich in jede von diesen Aufstellungen rein.
Ja.
Und sein Partner auf der Doppelsechs ist, und da muss man dann vielleicht die Leistung in der Champions League auch ein bisschen mit reinsortieren, Tijani Reinders.
Ah, okay. Ja, spannend. Okay, gut, weil, pass auf, gehen wir direkt weiter. Jetzt habe ich ja sozusagen da eine Dreierkette vor diesen zwei Doppelsechsern und da spielt sozusagen zentral davor bei mir Tijani Reinders.
Ah ja.
Also so ein bisschen auf der 10, aber dadurch, ja gut, dadurch könnte der sich natürlich auch nach hinten fallen und dann hätte man sozusagen 3-3-3. Also der kann ja natürlich auch ein bisschen defensiver arbeiten, aber wenn einer von Milan, dann er, ist so wichtig, die würden noch viel schlimmer dastehen ohne ihn. Halb links, Hakan Çalhanoğlu, finde ich auch wieder keine Diskussion. Es auch gehört für mich auch eigentlich in jede Top 11, egal wie man sie macht. Er liefert einfach, vielleicht ist es jetzt dieses Jahr wieder dieser Fall, dass er bei manchen gar nicht mehr so auf dem Zettel ist, weil er es einfach macht wie immer. So. Und rechts in dieser Dreier-Mittelfeldkette habe ich dann Orsolini genommen. Und das ist diese Position, wo du Orsolini oder Holm tauschen kannst, defensive oder offensive, aber Orsolini finde ich auch stetig gereift, wäre jetzt nicht in der Top 11, die anders aussehen würde, aber wenn du da eben das so angehst, wie wir es angegangen haben, dann bin ich irgendwie da. Ich habe da auf der rechten Seite noch einen von Bologna gebraucht, einfach so ist es. Und das ist entweder der offensive Part, Orsolini, oder du baust hinten auf Viererkette um und machst Emil Holm. Aber ich sag mal einfach, wir spielen jetzt Fußball nach vorne. Orsolini, da auf der rechten Seite.
Ich habe auch Orsolini gewählt.
Mhm.
Ist auch so ein bisschen mit, als er in Topform gekommen ist, ist Bologna auch durchgestartet.
Ja.
So. Und finde ich, gibt's, also muss man, wenn man es so aufstellt, muss man nicht drüber diskutieren.
Ja.
So. Dann, der kommt bei mir auch über rechts und auf der linken Seite habe ich dann den, der auch links hinten kann, und das ist Di Marco.
Mhm.
So, also genau wie Çalhanoğlu, einfach herausragend.
Ja.
So. Und in der Mitte, vielleicht auch noch so ein bisschen wie bei Suzuki, so einer, mit dem man nicht zwingend rechnet, Nico Paz.
Ja, okay, ja.
Ist aber also von dem, auch was man vielleicht vor der Saison erwartet hat, und wie er in diesem Team von Como, was ja nicht immer überzeugend ist, aber was für eine integrale Rolle er direkt annimmt, hat, glaube ich, habe die Statistik jetzt nicht vorliegen, aber ich glaube, er ist unter den Spielern, die meisten Chancen kreieren in der Serie A.
Mhm.
Und das bei einem Team, das nicht so stark ist oder bisher war, ist, glaube ich, aller Ehren wert. Und die meisten anderen Top-Teams bei mir schon vertreten sind und Atalanta und Fiorentina im Sturm anderweitig vorkommen, habe ich ihn dann gewählt.
Okay, sehr gut. Ich habe da eine Doppelspitze auch. Und das ist zum einen Thuram von Udinese. Der war sozusagen davor in dieser, auf der Position Orsolinis. Also wenn hinten Holm spielen würde, würde Thuram sozusagen rechts den Flügel spielen, weil er das ja auch so ein bisschen kann. Aber man kann ihn dann, weil er 3 Tore, 5 Vorlagen, aber ich habe ihn dann nach vorne gezogen und der spielt da zusammen natürlich mit Matteo Retegi.
Ja. Und wenn ich sage, dass ich einen Atalanta und einen Fiorentina Stürmer gewählt habe, dann ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich, wer das ist. Hätte natürlich auch Lookman ohne Zweifel aufstellen können, aber Retegi muss da rein und Moise Kean an seiner Seite natürlich. Argumentiere ich jetzt nicht.
Ja, das hat tatsächlich, damit bringst du einen guten Cliffhanger dazu. Weil jetzt kommt jetzt Christian Bernhard und der hat da vor allem im Sturm das ein oder andere Argument noch, das ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte. Und der Ort, an dem wir das aufgenommen haben, das hört ihr jetzt am besten selbst. Ja, meine Lieben, wir haben Obhut bekommen im Raum von The Man, The Myth, The Legend. Carsten Fuß hat uns reingelassen in die Kommentatorenbox. Hier geht gleich noch Atalanta gegen Napoli, das Topspiel, darüber reden wir später. Aber jetzt, wie versprochen, darf Christian Bernhard seine Top 11 abliefern der Vorrunde, die dann natürlich auch unumstößlich ist. Daran richten wir uns aus, an deiner Top 11.
Ja. Gut, ich fange mal 4-3-3, damit man sich gleich schon ein bisschen was vorstellen kann. Im Tor den ich, glaube ich, nie gedacht hätte, mal zu wählen, aber ich nehme ihn jetzt, Milinkovic-Savic.
Ah, war ich auch kurz davor.
Ja, also Torino hatte Probleme in der Hinrunde, aber defensiv war er wieder extrem wichtig. Auch das Spiel mit dem Fuß einleitend und so wichtig. Und ich habe es mal rausgesucht, 17 vereitelte Großchancen. Das ist pro Spieltag im Schnitt eine. Also ja, dann fällt meine Wahl auf Milinkovic-Savic. Viererkette rechts war sehr leicht. Di Lorenzo, ist wieder der Di Lorenzo vom Scudetto-Jahr. In allen Ausprägungen auch torgefährlich, wahnsinnig wichtig. Buongiorno, gehen wir gleich weiter mit Napoli, war für mich auch gesetzt. Ich finde den Impact, den er hatte, auch nicht nur aufgrund seiner Stärke, sondern auch quasi, dass er diese Leaderrolle wieder übernommen hat. Dadurch ist Rahmani, finde ich, durch ihn noch mal stabiler geworden, also auch ein Safe-Pick. Der zweite Innenverteidiger hat sich dann, finde ich, auch relativ leicht rauskristallisiert. Ich meine, da kommt man an Bastoni, finde ich, schwer vorbei. Also wie der sich auch spielerisch weiterentwickelt hat. Und weil ich Bastoni nehme, dann nehme ich als Linksverteidiger gleich Di Marco dazu. weil dann habe ich Di Marco plus Bastoni. Ich weiß, Di Marco nicht ein klassischer Außenverteidiger in der Viererkette, aber das kriegen die vier dann so schon ganz gut geregelt.
Was ist mit Isaac Hien?
Ja, der war mir jetzt am Ende zu unkonstant. Ich sag dann noch, wo ich ein bisschen vielleicht einen Namen, den nicht so viele auf dem Zettel gehabt hatten, aber wenn Bastoni nicht so stark gewesen wäre, dann hätte ich Adrian Ismaili genommen von Empoli, weil der wirklich, finde ich, monatelang überragend auch war. Geistert der Name ja auch immer wieder ein bisschen bei größeren Vereinen rum. Also, aber an Buongiorno und Bastoni war dann doch schwer vorbeikommen.
Ja, hast du Einwände, Carsten?
Nein.
Zu wenig Napoli-Spieler vielleicht für Carsten bisher.
Viel zu wenig Napoli-Spieler. Nein, McKennie werfe ich rein.
Auf welcher Position?
Auf der 8.
Okay, ja, dann kommen wir zu Christians Mittelfeld.
Kommen wir Mittelfeld. Ich brauche ja einen, der mir Räume schließt und der mir Löcher zuläuft. Und da komme ich an Ederson nicht vorbei. Nicht nur... Also, ich habe es ja schon mehrfach auch gesagt, ich sage es auch nochmal, für mich mittlerweile einer der besten Mittelfeldspieler Europas, deswegen muss er da auch mit rein. Dann komme ich an Herrn Reinders nicht vorbei. Der war schwierig draußen zu lassen. Ich glaube, 5 Tore, wenn ich mich nicht täusche. Also wirklich, das, was er letzte Saison schon angedeutet hat, setzt er jetzt auch produktiv nochmal um. Also wirklich, ja, zusammen mit Pulisic finde ich bei Milan der Spieler der Hinrunde und dementsprechend muss er rein. Und dann war ich lang so ein bisschen, ich hätte gerne auch 4-2-4 gespielt, aber wir müssen ja schon ein bisschen realistisch sein. Deswegen habe ich doch noch einen dritten Mittelfeldspieler reingenommen und jetzt, Achtung Carsten, kommen wieder Props, dann habe ich doch Herrn McTominay genommen. Jetzt kommen wahrscheinlich ein paar, warum McTominay, nicht Anguissa. Ich habe genau geschaut, das letzte Tor von Anguissa war schon der 20. Spieltag, also nicht mehr Hinrunde, darf man nicht mehr mitnehmen. Anguissa in den letzten Wochen sicherlich noch auffälliger, aber McTominay, wenn ich dran denke, neue Liga, neue Sprache, neuer Club, hat von Anfang an funktioniert. 4 Tore plus 2 Vorlagen und jetzt mehr als Tore und Vorlagen, die Füße, die Präsenz. Also finde ich, passt er da ganz gut rein in mein Dreier-Mittelfeld und würde sagen, die drei können dann körperlich auch durchaus ein bisschen auch arbeiten.
Ich muss sagen, ich werde jetzt in der Retrospektive, jetzt baue ich eine Inception in die Podcast-Aufnahme, weil ich habe meine Aufstellung jetzt schon, im Podcast haben wir die schon gehört,
okay.
Aber ich kann sie ja jetzt noch verändern bis zur Aufnahme. Und ich muss so sagen, schlimm. Ich muss so klagen, ich kann dir aber an der Stelle noch sagen, dass Marius und ich uns jetzt dazu entschieden haben, wir haben eine Top 11 aufgestellt und jeder Verein darf nur einmal auftauchen.
Okay.
Das ist... Und bei mir war die Frage Anguissa oder McTominay aus Napoli im Mittelfeld. Na, gucken. Ihr habt schon gehört, für wen ich mich entschieden habe, sozusagen. Ich weiß es jetzt noch nicht, für wen ich mich entschieden habe, aber ihr habt es schon gehört. So, okay, dann Angriff.
Angriff. Da würde ich schon mit dem anfangen, dem vielleicht auch die wenigsten, also ich hätte es ihm auch nicht zugetraut, da muss ich Moisekane reinstellen, weil ich finde wirklich auch, weil er lange performt hat für die Fiorentina, ich glaube 12 Tore sind es jetzt, 13, weil er, finde ich, auch mehr als Tore nur war. Es gab eine Phase, wo der wirklich als Zielspieler auch wahnsinnig gut funktioniert hat, super die Bälle festgemacht hat und nochmal, so eine Hinrunde hätte ich dem nie und nimmer zugetraut, deswegen finde ich, muss er rein. Daneben, finde ich, musst du Thuram auch nehmen, weil Thuram, A, hat er jetzt diesen Schritt nochmal gemacht zum Knipser. Mittlerweile er und Lautaro ja fast die Rollen getauscht. Aber er bringt ja weiterhin diese Thuram-Dinge, also Tiefenläufe, Gegner rausziehen. Also die zwei waren für mich Muss. Jetzt kann man logisch fragen, wo ist Retegi? Ja, Retegi, ich konnte nicht alle reinpacken. Ja, bei mir sitzt er auf der Bank, ist der Erste auf der Bank. Nee, ist völlig okay, absolut, das hat sich der Mois verdient. Deswegen muss der Retegi, auch das letzte Tor war schon in der Rückrunde, kann ich ihm jetzt auch nicht durchgehen lassen. Dementsprechend. Und der Dritte... ja, da komme ich dann an Lookman nicht vorbei. Ich glaube, was 9 Tore, 4 Vorlagen, diese Präsenz einfach. Und wie gesagt, ich hatte mal 4-2-4. Ich hatte Ketelari auch gerne reingenommen, weil ich fand Ketelari und Lookman einfach herausragend auch. Aber Ketelari hat es dann doch nicht ganz geschafft. Auch im Sinne der Balance der Mannschaft. Ja. Und Retegi ist halt auch erster Auswechselspieler. Genau.
Ja, vielen Dank. Jetzt wollte ich gerade schon fragen, womit Carsten nicht einverstanden ist, aber das habt ihr schon lautstark vernommen von der Seite.
Könnte eine Vermutung haben.
Also Mois kennt nein.
Mois kennt nein. Okay. Ja, die Aufnahme findet kurz vor Atalanta-Napoli statt. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt noch 90 Minuten in die Augen schauen.
Und wir hin.
Sehr gut.
Würde ich vermuten.
Braucht schon Doppeldeckung.
Ja, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Man hört tatsächlich leider nicht alles so gut, was Carsten Fuß von der Seite reingeworfen hat. Aber, sagen wir so, er war nicht damit einverstanden, dass Moisekane auch bei Christian Bernhard in die Top 11 gewählt wurde. Und das eine, ich weiß nicht, ob man es richtig hört, er hatte gesagt so, ja, weil er besser singen kann oder was. Aber die beiden, glaube ich, haben dann die 90 Minuten danach trotzdem noch miteinander gesprochen. Von daher, alles gut. So, dann damit an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Schickt uns eure Top 11. Könnt ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt gerne auch mal nochmal so versuchen, wie es Marius und ich gemacht haben. Oder eben auch nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Einsendungen und vor allem auch auf euer Feedback zu unseren Aufstellungen. Und das war sie dann jetzt erstmal in dieser Folge. Die Top 11 der Hinrunde. Dann gehen wir rein in den 21. Spieltag und machen hier mal schnell einen Block von ein paar Spielen, die wir im Schnelldurchgang abhandeln. Freitags ging es los im Olympico. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Da war Nicola Leali dreifach überwunden von der Roma. Die gewinnt 3-1 gegen Genua. Dovbik mit der Führung, Massini noch mit dem Ausgleich, dann aber El Shaarawy und ein Eigentor eben von Nicola Leali, wo er wirklich etwas unglücklich aussieht, auch wenn man ihm gar nicht da den großartigen Vorwurf machen kann, wie ich finde. Und das habt ihr ja gerade auch schon bei Christian gehört. Er hat es ja auch ganz genau genommen. Klar habe ich das dann noch gesehen, auch an dem Tag, als ich meine Aufstellung gemacht habe, aber theoretisch zählt dieses Spiel ja auch nicht zur Hinrunde. Es ist noch ein Kommentar eingegangen von Rasputin, lustigerweise unter die Folge 15 dieser Staffel. Kennst du dir nicht ausdenken, hatten wir die genannt. Und er hatte geschrieben, und die Roma macht das trotzdem noch diese Saison. Ihr müsst euch vor Augen führen, dass die Römer gerne mal später kommen. Ich weiß nicht genau, was.
Ist die Frage,
macht die Roma noch? Aber ich wollte es dir nicht unter den Tisch fallen lassen. Liebe Grüße, Rasputin. Wenn du möchtest, schreib uns doch gerne, was die Roma noch macht. Vielleicht Europapokal. Sie kommt so langsam auf jeden Fall ein wenig auf die Beine.
Ranieri hat es stabilisiert.
So ist es. Bologna ist auch stabil unterwegs, gewinnt gegen Monza und das trotz eines frühen Rückstands. Maldini in der 4. Minute für die Gäste, dann aber Santiago, Castro, Odgaard und Orsolini. 3-1 Heimsieg. Kurzer Take hier, solltet ihr das Spiel, diesen Podcast noch vor dem Champions-League-Spiel hören. Dortmund wird in Bologna nicht gewinnen.
Dortmund ist auswärts, glaube ich, auch nicht so gut grundsätzlich.
Ja gut, das ist ja kein richtiger Hot-Take, aber ich glaube, das ist, alle gehen jetzt dahin und denken, ja, null Punkte Bologna, aber erstens geht es natürlich um Kohle und um Ehre und die sind giftig gerade. Die sind giftig gerade.
Ja.
Ja, die Fiorentina, bisschen anders. Es ist so ein bisschen, Ergebniskrise geht weiter, weil sie nun einen Punkt zu Hause gegen Torino holen und das trotz Führung durch Moise Kean und einem Spiel lange in Überzahl, der Toro schon ab der 33. Minute nur noch zu zehnt, weil Ali Dembele gelb-rot gesehen hat. In der 70. dann Giannitis mit dem Ausgleich. Und Hellas wird weggeschrubbt von Lazio beim Wiedersehen von, oder bei der Rückkehr Baronis nach Verona. Gigot, Dia und Zaccagni mit den Treffern kurz vor Schluss, ohne dass ich gesehen habe, gelb-rot, Andre Duda, kann ich mir schwer vorstellen, was da passiert ist. Ob da eventuell ein Frustfoul mit dabei war. Naja. Inter schlägt auch recht überzeugend Empoli 3-1. Lautaro, Dumfries mit dem 2-0, Esposito in der 83. dann mit dem Anschluss, aber Thuram kurz vor Schluss dann mit dem 3-1 Endstand. Und die Partie Como-Udinese steht noch aus, da wir gerade aufnehmen.
Lautaro damit jetzt mit 3 Toren in den letzten 4 Spielen, auch so langsam. Haben Sie ja, also haben wir es fast schon prognostiziert, dass der diesmal im Frühjahr kommt, oder?
Ja, haben wir gesagt. Und jetzt kommt er. Und jetzt kommt er. Bei uns kommt der Blick in den Keller. Und da gab es ja 2 Duelle, wir hatten es angekündigt, ganz wichtiger Art. Cagliari. Absoluter Statement-Sieg, würde ich mal sagen. Lecce zu Gast, die sind in der 42., also dann auch noch zum psychologisch günstigen Zeitpunkt in Führung gegangen mit 1-0. Und dann
nach einem, also so wie ich das mitbekommen habe, ich habe natürlich das Parallelspiel 90 Minuten mehr angeguckt, aber nach allem, was ich da gesehen habe, sehr, sehr schmeichelhaft. Diese Führung auch.
Mhm.
Und okay, da kann das natürlich sein, dass dann eine Mannschaft wie im Abstiegskampf dann auch daran irgendwie zerbricht oder so, aber nicht Cagliari.
Ja, stattdessen Lecce gefumbelt, würde ich mal sagen. Gaetano in der 60. mit dem Ausgleich, 65. Sluperto trifft mal wieder, das muss ein Kopfball nach der Ecke gewesen sein wahrscheinlich.
War's.
Ja, okay. Sortea in der 80. mit dem 3-1 und 3 Minuten später dann Aubert mit dem 4-1 Endstand. Jo, also ganz, ganz wichtige 3 Punkte und auch dann in dieser Art und Weise richtig stark von Cagliari. Ante Rebic noch vom Platz geflogen in der 73.
Mhm.
Was war da los?
Ja, der hatte so ein Laufduell mit Jeremina nach Einwurf Lecce in Strafraum und die beiden laufen dann und behaken sich und schieben sich und so weiter und dann geht Mina zu Boden und Rebic tritt ihm voll mit den Stollen auf den Arm oder so in die Achsel rein, so ungefähr. Und also, what a dick move.
Okay.
So, also ich habe aufgeschrieben, die beste Pepe-Imitation seiner Karriere, hat seine Nerven da nicht im Griff. Und das ist natürlich dann auch im Abstiegskampf, also der wird bestimmt 3-4 Spiele gesperrt dafür. Das ist ein sogenannter Bärendienst.
Ja, absolut. Oh Mann, aber du hast gesagt, 90 Minuten hast du von einem anderen Spiel geguckt, das war nämlich Parma gegen Venezia. 1-1 ist es ausgegangen, Parma nach Rückstand wiedergekommen, Poyanpalo per Strafstoß getroffen in der ersten Halbzeit und dann gab es auch einen Strafstoß für Parma in der zweiten. Und ja, was sagst du?
Also tatsächlich ist das auch das meiste, was man zu diesem Spiel festhalten kann. Statistisch ist das auch so vorhersehbar gewesen, denn Parma kann nach Halbzeitrückstand nicht gewinnen. Das ist die ganze Saison schon so und Venezia hat auch immer noch nicht auswärts gewonnen. Deswegen habe ich mir natürlich zu keiner Zeit Sorgen gemacht, dass das nicht noch gedreht wird oder wenigstens ausgeglichen wird. Venezia offensiv eigentlich erste Halbzeit waren sie gut. Dann hat Parma zur Halbzeit 3-mal gewechselt. Also die Führung zur Pause ging auf jeden Fall in Ordnung. Von Parma kam da nicht viel. Dann gab es aber 3 Wechsel. Mann, Boni und Camara sind gekommen. Und vor allem letzterer hat mit sehr, sehr, also fantastischer Technik, guten Ideen und so ein bisschen die Aufholjagd initiiert und eigentlich alles, was dann bei Parma gefährlich wurde, ging auch über ihn. Und ja, vielleicht ist der Punkt für Venezia dann am Ende sogar schmeichelhaft. Stankovic hat ein paar Mal echt gut pariert, was aber also Parma weiterhin, gerade wenn es dann darum geht, irgendwie in den Strafraum zu spielen und da dann in eine vernünftige Abschlussposition zu kommen, das ist das zu wenig. Also die meisten Chancen, die erspielt wurden, waren dann eher so von der 16-Meter-Linie irgendwie abgezogen, auch gut, und das pariert er dann halt. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann entweder Zufall oder Fehlern der Defensive, also so extremen Fehlern wie bei dem, wie Kamara den Elfmeter rausgeholt hat. Candela ist das, glaube ich, der den Ball da ins Aus gehen lassen will, und dann schiebt er sich so vor der Grundlinie, schiebt er sich vor ihn, läuft in den Strafraum rein, wird umgezogen. So kann dann ein Elfmetertor entstehen, aber Parma ist aktuell nicht in der Lage, so richtig Tore herauszuspielen. Und das ist ziemlich alarmierend, finde ich. Gerade wenn dann zeitgleich eben die Abwehr auch mäßig ist, so wie der Elfmeter für Venezia zustande kommt. Das darf auch niemals passieren. Keita bringt da, ich weiß nicht, ob es auch Poyan Palo war, auf jeden Fall, er bringt da einen Venezia-Spieler zu Fall. So. Dann ist ein super Tor von Oristanio, der auch eingewechselt wurde. Das wird aberkannt wegen Abseits. Leider in Anführungszeichen, denn er kriegt den Ball quasi an der Mittellinie, so ein bisschen davor, und er rennt dann bis zum Tor, lässt sich von zwei Gegenspielern irgendwie nicht entscheidend bedrängen und murmelt ihn rein. So, ich hasse diese Regel, dass da nicht vorher schon abgepfiffen wird. Also ich kapiere das nicht, was das so emotional dann mit dem dann irgendwie auch machen muss. So, also bitte.
War Abseits, oder was?
Ja, ja.
Okay. Na gut.
Ja. Genau. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, Duell der beiden besten Torhüter diese Saison, don't at me. Stankovic, mehr Raum gehabt, sich auszuzeichnen. Geile Entwicklung. Würde ihm wünschen, dass er nächste Saison eine faire Chance auf die Nummer 1 bei Inter bekommt.
Okay. Ja, stark. Bin gespannt. Ich meine, Inter hat ja eh eigentlich schon einen zweiten Mann hinter Sommer auch noch geholt mit mehr Erfahrung.
Das stimmt.
Ja.
Ich nehme, also wenn Suzuki wirklich für 40 Millionen zu Man U geht, Man United, entschuldigt, nehme ich ihn auch als Nachfolger. Kein Problem.
Kein Problem für mal. Das war schön. Ja, danke dir für diese Eindrücke aus dem Tabellenkeller. Das ist jetzt schon extrem, wie es da zusammengerückt ist. Du musst eigentlich fast sagen, es geht los bei Platz 11 mit Torino, 23 Zähler, genau wie Genoa 23, dann Cagliari mit dem Befreiungsschlag, 21 Punkte, Empoli und Parma, 14. und 15., 16. Lecce auch noch mit 20 Zählern, und dann Como, Verona, beide mit 19, Venezia hat jetzt auch schon 15 gesammelt und Monza halt noch bei 13, deswegen halt, ja, für Venedig das Ding fast sogar zu wenig, aber man ist ja so ein bisschen dran. Und der nächste Abstiegskracher kommt, am nächsten Spieltag spielt Venezia dann zu Hause gegen Hellas.
Gewinnen die.
Glaubst du, die gewinnen? Fest. Ja, die anderen, ja. Da haben alle, ja, Torino-Cagliari ist noch so ein leicht direktes Duell, aber das ist ja schon eher in Richtung Mittelfeld, aber ansonsten ist da alles, was sonst unten spielt, eher gegen Top-Gegner oder gegen höher platzierte Gegner, Lecce zum Beispiel gegen Inter, Parma bei Milan, Empoli gegen Bologna. Okay, Genoa Monza ist noch sowas. Da könnte halt Monza nochmal mit dem Sieg ranrücken und Genoa wieder mit reinreißen. Und ja, Como Udinese. Das ist ja noch, stimmt, das steht noch aus, das ist noch vom letzten Spieltag.
Ja.
Whatever.
Was vielleicht noch ein Wort dazu, weil ich ja jetzt auch, also die letzten Spiele von Parma waren gegen Venezia, Genoa, Torino, Monza, dann Roma, klar, und Hellas. Also fünf Vereine, die da irgendwie mehr oder weniger dick mit drin sind. Und das mag auch an Parma selbst liegen, aber ich finde das Niveau im Abstiegskampf mäßig diese Saison. Ist jetzt also Cagliari hat Tore gut rausgespielt gegen Lecce und so und das gelingt dann manchen Vereinen so stückwerkmäßig immer mal wieder. Aber so generell das Niveau in der Serie A in der zweiten Saisonhälfte reißt mich jetzt nicht so vom Hocker.
Zweite Tabellenhälfte, weißt du?
Ja.
Ja, ja, vielleicht wird es in der zweiten Saisonhälfte dann noch besser. Mal gucken.
Vielleicht, vielleicht.
Jetzt schicken wir wieder unseren rasenden Reporter los. Das bin ich. Los geht's, Mario. Juve Milan, was hast du? So Leute, Juve Milan ist gerade zu Ende gegangen. Wir stehen direkt vor der Kommentatorenbox und gehen jetzt da rein.
Noch schneller ging nicht.
Jetzt kann sich Nico Sepe mal, kann er sich mal fühlen wie ein Fußballspieler. Vor 10 Sekunden noch ein R gewesen und jetzt sagt er mir, Juve gewinnt endlich mal wieder. Warum? Was ist passiert?
Ja, weil die zweite Halbzeit deutlich besser war. Also erstmal hallo, freue mich. Zweite Halbzeit war fantastisch aus Juve-Sicht, aber auch weil Milan unglaublich viel zugelassen hat. Also Milan hat gar nicht mehr reingefunden in diese zweite Halbzeit. Die ersten 10 Minuten zwei, drei Riesenfehler gemacht. Keine Ruhe mehr reinbekommen und dann Juve relativ schnell mit einem Doppelschlag und dann haben sie es souverän runtergespielt. Also es war eine sehr, sehr, nennen wir es mal, erwachsene Vorstellung der alten Dame.
Jetzt bin ich gespannt, was Max Nicu sagt. Der weiß ja, wie man mit Druck umgeht, direkt nach ich bin der Mann für die dummen Fragen. Milan, Spielanlage unter Conceição. Schon was zu erkennen?
Also erstmal so schnell nach Spielschluss habe ich tatsächlich noch nie ein Interview gegeben. Ja. Von dem her bist du wirklich sehr schnell. Heute nicht bis wenig, muss man wirklich sagen. Also Nico hat es ja auch gesagt, zweite Halbzeit sehr enttäuschend. Erste Halbzeit war es okay in Ansätzen, aber ich glaube, Juve war heute einfach viel zu dominant, als dass du eine richtige Spielanlage gerade im Spielaufbau bei Milan erkennen kannst. Das muss man ganz klar so festhalten. Man hat in Umschaltmomenten, im Umschaltspiel, gerade im Konterspiel von Milan Ansätze gesehen, aber da hat heute einfach viel zu wenig geklappt. Sie haben gerade Leao überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Das, was eine Waffe gewesen wäre auf ihrer Seite, wenn der Gegner ein bisschen dominanter ist, das haben sie heute nicht geschafft. Und ansonsten sind ihnen einfach viel zu wenige Aktionen geglückt heute.
Ja, du hast ihn gerade schon angesprochen. Haben sie ihn nicht ins Spiel bekommen oder hat Leao sich selber mal wieder nicht ins Spiel bekommen?
50-50. Also ja, wenn er mal wirklich eine Chance hatte, dann ist ihm auch nicht viel geglückt heute. Aber ansonsten sind ihm auch die Pässe eigentlich nicht so serviert worden, wie er sie normalerweise braucht. Also sehr, wie der Nico gesagt hat, sehr erwachsene Vorstellung von Juve und enttäuschend von Milan.
Was glaubst du, was braucht Milan in den nächsten Wochen, um so wieder ein bisschen oben Anschluss zu halten? Spielen die überhaupt noch um Europa mit?
Um Europa insgesamt, ja. Champions League, glaube ich, wird tatsächlich eng, weil die drei vorne mit Napoli, Inter und Atalanta sind in der Milan-Form weg. Dann gilt es, Juve zu holen. Und heute im direkten Vergleich hat man gesehen, dass Juve einfach nochmal zwei, drei Schritte weiter ist, was irgendwo auch klar ist, wenn du Motta von Saisonbeginn installierst. Und jetzt Conceição, er hat halt sau wenig Zeit, irgendwas einzustudieren. Eine richtige Idee, wie sie nach vorne spielen wollen, habe ich nicht erkannt. Deshalb wäre es mal ganz, ja, ganz nett oder wichtig aus Milans Sicht eine Idee zu entwickeln. Weil zumeist war es ein kurzer Ball, du wirst angelaufen, spielst ihn zurück und haust ihn nach vorne. Also das ist dann doch zu wenig. Und da war unter Fonseca schon hier und da mal was zu erkennen. In Madrid zum Beispiel, sie können Fußball spielen, aber sie brauchen schon nochmal einen Ansatz und eine klare Idee, wie sie ein mögliches Pressing überspielen könnten. Weil das war gegen Cagliari nicht so, es war gegen Como nicht so und heute gegen Juve gar nicht.
Okay, stark. Und wir sehen gerade noch einen Bangula-Spieler des Spiels geworden, auch für dich, Max.
War einer der Spieler des Spiels. Also für mich wäre Thuram noch ein bisschen weiter vorne gewesen, weil er wirklich ein starkes Spiel gemacht hat. Aber du weißt, wie es im Fußball ist. Wenn du die Tore schießt, dann fällst du halt eher auf. Deswegen, er hat es aber auch verdient gehabt. Für mich war Thuram vielleicht ein bisschen entscheidender, weil er auch in defensiven Aktionen unfassbar präsent war. Aber geht in Ordnung.
Okay, danke euch. Zurück ins Funkhaus. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ja, sehr schön. Vielen Dank nochmal an Nico Sepe und Max Nicu. Liebe Grüße. Nico, auch treuer Hörer, weiß ich. Zumindest, wenn er Serie A kommentiert, ist er immer mit am Start. Das erste Topspiel und dann gab es aber ja das richtig, richtig, richtig fette Topspiel in Bergamo. Napoli gewinnt 3-2. Das konnte man sich gut angucken. Also das war ein wildes Hin und Her und ehrlicherweise, machen wir es kurz der Reihenfolge nach. Also eigentlich Napoli ganz gut reingekommen und dann macht Retegi, ist erstmal ein Wahnsinnstor, aber natürlich fällt er ihm da so ein bisschen vor die Füße. Das war ein bisschen unglücklich in der Abwehraktion, würde ich sagen. der Neapolitaner, die es ansonsten echt gut gemacht haben, aber ähnlich dann der Ausgleich auch durch Politano in der 27. Und dann dreht Napoli das Spiel zum ersten. Scott McTominay, wir haben den Namen jetzt auch schon ein paar Mal gehört hier, macht's richtig gut. Und noch vor der Pause das 2:1. Und dann war Napoli ein bisschen zu passiv, ehrlicherweise. Der Ausgleich darf so trotzdem nicht fallen, finde ich, aus Sicht der SSC. Da waren, also bei den Einzelaktionen, bei den Gegentoren, hatte sozusagen Atalanta ein bisschen mehr Spielglück auf ihrer Seite, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz hatte man spätestens ab da und dann in so einer Druckphase echtes Gefühl, dass Napoli hier gut bedient ist und konnte wahrscheinlich auch glücklich ist, wenn man mit dem Punkt wieder nach Hause fährt. Umso krasser, dass ihnen dann halt wirklich eine Aktion reicht, um dieses Spiel dann doch noch für sich zu entscheiden. Lukaku mal nicht nur wieder mit einer Vorlage, sondern dann trifft er auch. Er ist so wichtig. Wie gesagt, ich mache das nächste Spiel von Napoli gegen Juve dann auch wieder mit Christian. Da hole ich mir auch mal noch einen Take zu ihm rein. Diese Woche gerne auch der Neapolitano hören mit Vorausschau auf Juve. Aber bemerkenswert finde ich, wie leidensfähig sie da gewesen sind, weil Atalanta hat sich da eigentlich nicht viel vorzuwerfen. Sie haben auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Auch wenn, Marius, du hast richtigerweise hier reingeschrieben, so eine kleine Ergebniskrise bei Ladea schon da ist, ne?
Genau, also wir haben sie ja richtig, richtig dick gelobt, als sie die 10 Spiele in Folge gewonnen haben. Dazu gehört halt eben auch zur Wahrheit dazu zu sagen, dass sie jetzt 4 Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Und das vor allem 3 davon gegen Teams aus der Top 5 waren. Zuvor am Anfang der Saison hatten sie ja auch gegen Inter verloren. Und da, nachdem wir sie ja schon zum Scudetto-Kandidaten stilisiert hatten nach den 10 Siegen, dann muss man auch so ehrlich sein, dass es anscheinend eben nach Stand 20. Januar gegen die Top-Teams aktuell nicht reicht. Und dann hast du eben dann doch eben auch schnell, wenn die Spiele dann alle hintereinander kommen, 6 Punkte Rückstand, 7 Punkte Rückstand. Und die ganz große Hoffnung ist dann aktuell nicht da. Allerdings haben natürlich auch Gasperini-Teams oder die Atalantas der letzten Jahre immer gezeigt, wie stark sie dann so Richtung April, Mai werden.
Ja. Ja, vor allem, da kommt jetzt dann auch Scamacca noch zurück. Demnächst, ne? Da kriegst du noch wieder mehr Auswahl und das ist schon krass, wenn was du auch siehst, was Gasperini da noch von der Bank bringen kann. Und wie gesagt, fand's krass, wie sich Napoli dann nochmal rausgezogen hat aus diesem Spiel. Aber ehrlicherweise müssen sie da auch, ja, da kannst du dann auch, wenn du dieses Spiel verlierst, teilweise vielleicht auch dir denken, ja, in der einen Phase halt echt viel zu passiv gewesen und das Spiel an Atalanta abgegeben. Aber ja, eine Partie, wo du auch wieder gesehen hast, wie sehr es konnte gelungen ist, da wirklich alle anzuzünden, mit was für einer Leidenschaft Politano auch nach hinten arbeitet. Klar, das Gegentor ist dann super unglücklich, aber dass er überhaupt erstmal da in den Zweikampf kommt und somit nach hinten arbeitet, sehr, sehr stark.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Conte und Gasperini da ähnliche Kilometerzahlen in der Coachingzone abgerissen haben wie die Lorenzo oder so.
Ja, höchst spannend und Napoli kann ja dann auch wieder pausieren jetzt unter der Woche, während alle anderen ran müssen. Und das bringt uns zu so einem kleinen Ausblick. Atalanta direkt schon wieder am Dienstag und zwar auch dann noch zur frühen Anstoßzeit zu Hause gegen Sturm Graz. Die Champions League ist zurück, 2 Spieltage sind noch zu gehen. Genauso wie Bologna, die zu Hause gegen Dortmund spielen, Juve muss, da bin ich in der Konferenz mit am Start, also das kann ich mir auch angucken, muss nach Belgien zu Brügge. Und Mittwoch dann Milan zu Hause gegen Girona und Inter in Prag am Start. Auch da ist eine Partie mit dabei, bei der ich am Mikrofon in der Konferenz zu hören sein werde. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wird in der Europa League auch schon wieder gespielt, habe ich nicht geguckt. Doch, da wird natürlich auch gespielt.
Ja, oder du guckst.
Die Roma in Alkmaar am Start und Lazio empfängt Real Sociedad. Conference League, komm, was macht die Fiorentina? Hat die Spielchen? Nee, das geht ja erst im Februar weiter. So.
Ja, die hat doch auch den, also die spielen ja nicht diese Playoffs.
Ja, richtig, richtig. Das sind Spieltage weniger. So war das.
Also eigentlich muss man mal so bei dem Spielplan jetzt, da muss man ja eigentlich auch schon mal 7 Siege erwarten, oder?
7 italienische Siege?
Hm. Wird nicht so kommen, aber ist drin.
Ist drin. Ja, das definitiv. Vor allem auch bei Bologna. Mal gucken. Ja, und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, am nächsten Spieltag, am 22. freue ich mich natürlich vor allem auch auf Napoli gegen Juve, Milan-Parma. Oh, 12.30 Uhr am Sonntagmittag. Da ganz schön auf der Couch.
Das ist gut. Anhängen. Ja. Schön zum Frühstück.
Sehr gut.
Ja.
Und
Lazio. Ich glaube, bei Como Atalanta, da ist mein lieber Freund Stefan unter anderem zu Gast. Also nice. Vielleicht bekommen wir da ein Stadionerlebnis.
Das wäre richtig gut. Und dann haben wir auch noch Lazio Fiorentina, so Kampf da hinten, wer bleibt dran. Florenz würde da einen Dreier mal wieder sehr gut tun, haben wir drüber gesprochen. Und wenn ich das richtig sehe, sind Venezia, Verona und Genoa Monza dann tatsächlich erst am Montag, also zwei Abstiegsduelle am 22. Spieltag dann erst montags.
Da müssen wir uns ja fast überlegen, ob wir das dann danach machen.
Ja, das müssen wir uns immer überlegen.
Falls wir da nicht Montag online gehen, wisst ihr schon mal Bescheid.
So ist es. Aber da bis dahin haben wir erstmal natürlich sortiert, was ihr uns noch alles eingeschickt habt für unsere Top 11. Diese Folge ist auch wieder deutlich länger geworden schon, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Deswegen entlasse ich euch jetzt ganz schnell in diese Woche, in der schon wieder so viel Fußball gespielt wird. Wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Bleibt gesund. Denkt dran, Feedback und eigene Top 11 zu schicken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ihr Lieben.
Macht es gut. Bleibt gesund.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di Deco.